über die Zeit kam natürlich auch dann dieses Thema datengetrieben zu arbeiten immer mehr, weil wir viel entwickeln wollten, möglichst wenig Risiko. Haben dann angefangen, uns irgendwo auch Hausaufgaben zu machen mit Daten, Punkten und dann eben diese abgearbeitet.
Hallo bei So geht's Startup. Ich bin Sarah Heuberger, Redakteurin bei Gründerszene. Und hier im Podcast sprechen wir mit Gründerinnen und Gründern und mit Investorinnen und Investoren über ihren Weg in die Szene. In der heutigen Folge ist Sebastian Jonston zu Gast. Der entwickelt mit seiner Firma Vivere alle möglichen Konsumgüter, von Haustierbedarf bis Beauty. 850 verschiedene Produkte sind das mittlerweile schon. Und bei der Ideensuche für neue Sachen verlässt er sich ganz allein auf Daten. Also er schaut zum Beispiel, was die Leute genau bei der Amazon-Suche eingeben. Und wie das alles genau funktioniert und weshalb er trotz all dieser 850 verschiedenen Produkte nicht der neue Ralf Dümmel ist, das erfahrt ihr im Podcast. Hi Sebastian.
Hi Sarah, freue mich.
Du hast schon einige Sachen im Startup-Bereich gemacht. Darüber wollen wir heute gerne sprechen. Zum Beispiel hast du ja auch mit deiner Frau mal das Label für Yoga-Mode Hey Honey gegründet. Mittlerweile bist du aber vor allem mit deiner Firma Vivere unterwegs und ihr produziert alle möglichen Konsumgüter von Beauty bis Haustierartikeln und so weiter. Ich muss aber sagen, Hey Honey kenne ich. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich selber Yoga mache. Aber Vivere selbst und die Produkte waren mir bisher eher unbekannt. Und das, obwohl ihr wahrscheinlich um einiges höhere Umsätze macht mit Vivere. Woran liegt das, würdest du sagen?
Wir sind im Hintergrund. Wir sind eine Plattform für Consumer Brands and Products. Auf dieser Plattform lassen sich eben Marken und Sortimente entwickeln. Nur steht die Plattform immer im Hintergrund in der Sache, sondern eben die Marken im Vordergrund. Auch ganz unterschiedlich positioniert. Du hast völlig recht, wir sind in den Bereichen Beauty, Cosmetics, Wellness, Petcare, DIY and Fixing, Garten und in vielen weiteren Kategorien, aber eben als Plattform, als Vivere immer im Hintergrund und die Marken im Vordergrund.
Also es ist schon so gewollt, dass Vivere nicht die Bekanntheit hat als einzelne Marke, sondern eben als Plattform.
Ja.
Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, wie ihr da so vorgeht, weil ihr habt ja einen sehr datengetriebenen Ansatz, habe ich verstanden. Also du wachst jetzt nicht morgens auf und denkst dir, oh, wie wäre es mal mit einer neuen Creme oder so, sondern du hast da schon sehr strategische Herangehensweise. Vielleicht kannst du es mal ein bisschen erzählen, wie das so funktioniert.
Ja, wir fragen im Prinzip unsere Tools an, was suchen Menschen, wo, wie viel, wie oft. Wann, mit welcher Semantik, also wenn Sie das suchen, dann suchen Sie vielleicht auch das, was sind Korrelationen und so weiter und so weiter. Und mit diesen ganzen Insights bauen wir uns dann selber Briefings, wie eben eine Marke und ein Sortiment positioniert und aufgebaut sein sollte. Und dann gehen wir in die Realisierung und rollen das dann meistens über mehrere Länder und Sprachen gleichzeitig aus. Wir brauchen für so einen Prozess von der Idee bis zum Rollout ungefähr so 8 bis 12 Wochen und versuchen natürlich auch immer möglichst logisch vorzugehen. Das heißt, wenn wir ein Sortiment für den Hund haben, dann hat das die Hundedachmarke, dann ist das auch irgendwo abgeschlossen von Marken links und rechts oder von anderen Marken. Ganz bewusst, weil es ja eben die Marke für die oder den Hundebesitzer ist und nicht für Katzenbesitzerinnen oder für Sportler. Und so haben wir einen immer gleich definierten Prozess für eine Markenentwicklung und Sortimentsentwicklung, aber eben für unterschiedliche Marken. Wir machen Stand heute ungefähr 70 Marken komplett selber und machen mit Partnern zusammen weitere 45 Marken und Sortimente. Partner sind für uns Startups, die Consumer Brands und Produkte machen möchten. Partner sind für uns aber auch große Konzerne, die Innovationsprojekte auslagern und oder eben Themen, die sie nicht selber können.
Also so als White-Label-Lösung sozusagen,
ja,
produziert ihr das auch
für andere Firmen? Ja, nicht nur White-Label, wir machen auch komplette Entwicklung und auch R&D und auch komplette Designs, die eben nicht nur White Label sind, sondern ja, Markenwelten für Partner, machen das genauso auch zum Beispiel für Celebrities und Influencer, die auch ja irgendwo teilweise selber eigene Marken entwickeln wollen, also Produktmarken, beziehungsweise eigene Produkte realisieren wollen, und das machen sie dann gerne mit uns.
Okay, also da ist es dann aber nicht so, dass ihr die Daten guckt, sondern da ist dann die Datenquelle der Influencer sozusagen, der
beides
mit dem Produktwunsch auf euch zukommt.
Auch, ja. Also wir validieren die Produktwünsche gegen die Daten sowohl der Influencer selber, beziehungsweise derer Audiences, als auch gegen unsere Daten aus anderen Quellen, und können dann sagen, für sie oder ihn macht das und das Sinn oder das und das nicht. Und so entscheiden wir dann gemeinsam.
Aber ich meine, jetzt hast du ja gesagt, irgendwie 45 Marken, mit wie viel Produkte, wie viele einzelne Produkte stecken da mittlerweile dahinter?
Im Schnitt pro Marke so ungefähr 10 bis 15 Artikel.
Okay. Ja. Also, weiß ich nicht, 450 Produkte?
Ja, es sind ein bisschen mehr. Und das liegt daran, dass es gibt ein logisches Sortiment für eine Zielgruppe. Also rund um den Hund brauche ich eben die folgenden Artikel und andere natürlich nicht. Und deswegen gibt es immer eine sinnvolle Anzahl an Artikeln. Und das sind teilweise auch sehr enge Sortimente oder sehr schmale Sortimente von 2 Artikeln unter einer Marke. Dann aber, wenn es irgendwie um größere Themen geht mit vielen, vielen sogenannten Use Cases, nennen wir das, also Anwendungsfällen von Produkten, beispielsweise beim Thema Garten sind es relativ viele, dort ist dann das Sortiment eher größer. Und so gucken wir immer, dass es eben Sinn macht.
Ihr habt ja nicht irgendwie schon mit so einer Riesenpalette gestartet. Kannst du uns mal kurz mit zurücknehmen, wie das überhaupt angefangen hat? Also wie seid ihr überhaupt auf diesen sehr datengetriebenen, rückwärtsdenkenden Ansatz gekommen?
Ja, wir hatten ganz am Anfang ein einziges Produkt. Das war ehrlicherweise auch ein Wochenendprojekt. Da ging es um eine Katertablette bzw. Hangover Cure. Und haben das natürlich auch ohne den Plattformgedanken gemacht am Anfang und hatten auch gar keine Ressourcen.
Ihr habt einfach überlegt, ihr habt euch euer eigenes Katermittel ausgedacht.
Genau, genau.
Okay.
Und haben dann erstmal auch nur eine ganze Weile dieses eine einzige Produkt gemacht und dementsprechend eine einzige Marke. Hatten aber eine ganze Menge schmerzvolle Erfahrungen auf dem Weg oder währenddessen, nämlich, dass es sehr viele unterschiedliche Ressourcen braucht, um Marken und Sortimente zu entwickeln. Also man braucht ja Designressourcen, man braucht Compliance and Safety, R&D, Supply Chain, Produktion. Das sind ja ganz viele unterschiedliche, ja, letztlich Parteien, die ich eigentlich koordinieren muss, auch aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommt. Und wir haben dann schmerzvoll festgestellt, dass es eben sehr aufwendig ist so. Und dann irgendwann gesagt, wir versuchen eben die Plattform aufzubauen, die diese Ressourcen bietet. Und haben dann irgendwo alles in-house geholt, natürlich mit dem Gedanken, dann mehr zu machen. Und dann über peu à peu wurden wir immer eben vollständiger in den Ressourcen, die wir hatten, um Marken und Sortimente zu entwickeln. Irgendwann komplett. Und deswegen ist es jetzt auch sehr skalierbar und effizient. Und wir können alles irgendwo unabhängig von anderen Parteien oder von externen Parteien realisieren. Und über die Zeit kam natürlich auch dann dieses Thema datengetrieben zu arbeiten immer mehr, weil wir erstens viel entwickeln wollten, möglichst wenig Risiko. Drittens, ja, macht es natürlich Sinn zu gucken, welche Nachfrage gibt es, um dann das richtige Angebot dafür zu schaffen. Und haben dann angefangen, uns irgendwo, ja, auch Hausaufgaben zu machen mit Datenpunkten und dann eben diese abgearbeitet. Und dann kamen die immer mehr Produkte und jetzt sind wir eben bei knapp 800, glaube ich.
Aber dieses Antikatermittel habt ihr einfach so als hobbymäßig über so Amazon oder über welche Kanäle verkauft?
Amazon und Apotheken.
Und dann gesehen, dass es funktioniert und dass es da die Nachfrage gibt.
Und es war über Jahre, war das nur ein Hobby. Und irgendwann haben wir gesagt, jetzt machen wir es richtig.
Und dann habt ihr angefangen, die Plattform aufzubauen.
Genau.
Und du hast jetzt gerade schon erwähnt, ihr macht es aber alles auch aus Hamburg raus, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja.
Also komplett von der Forschung bis zur Produktion.
Genau.
Und alles.
Ja. Hamburg ist ganz gut gelegen, logistisch und auch so von den Kapazitäten beziehungsweise auch Qualifikationen von Leuten, die man braucht im besten Fall. Und dann haben wir gesagt, okay, ja, man braucht natürlich immer noch eine ganze Menge Maschinen und Platz, Logistik, Spezialprofile oder Spezialqualifikationen, aber sind mit Hamburg eigentlich sehr happy bis heute. Es gibt eine Besonderheit, dass wir Englisch sprechen, alle miteinander, gerade um auch wirklich weltweit das Talent anzuziehen für eben ganz, ganz spezifische Qualifikationen. Da sind wir eigentlich sehr happy mit Hamburg. Okay.
Und warum habt ihr euch da, also ich meine, viele machen es ja so, dass sie dann einfach die Produktion auslagern und das irgendwie, weiß ich nicht, in Asien oder so machen. Warum habt ihr euch dagegen entschieden? Was war da der Hauptmotivator?
Ja, der große Koordinationsaufwand, der ist wahrscheinlich einfach höher bedingt dadurch, dass es unterschiedliche Parteien sind, die man koordinieren muss. Wenn man irgendwo alle in einem Boot hat oder sogar auf einer Fläche, dann ist es schon mal weniger Koordinationsaufwand. Das zweite war sicherlich auch Qualitätsanforderungen. Wir waren so mit den Angeboten im Markt nicht unbedingt so zufrieden, als dass es unsere Qualitätserfordernisse beantwortet hat. Das dritte ist sicherlich Zeit. Es geht alles natürlich schneller, wenn kürzere Wege sind, also in Kilometern, weil man hat dann weniger auch Logistikaufwand. Und deswegen waren für uns auch schon lange Sourcing-Wege gar nicht unbedingt Option. Und Made in Germany ist natürlich auch ein starkes Argument.
Als Label, dass man...
Genau. Ja. Und das waren so also aus dieser Gemengelage haben wir dann eben immer mehr gesagt, okay, wir sourcen in, sind damit sehr happy.
Aber das ist ja auch gleichzeitig eine Kostenfrage, weil viele produzieren ja auch eben nicht in Deutschland, weil es eben kostentechnisch schwierig ist. Und dann manchmal, gerade wenn es jetzt irgendwie auf Amazon ist oder so, da spielen ja schon sehr der Preis schon auch ein wichtiges Merkmal.
Ja, nur haben wir die Kosten auch nebeneinander gelegt und haben festgestellt, dass wir günstiger produzieren könnten selber. Oder auch Rohstoffkosten sind günstiger in Europa als in China. Wir haben festgestellt, dass eben auch man Kosten reflektieren muss im Sinne von Lieferzeiten oder Logistikkosten. Und da hat Hamburg immer ganz gut dagestanden und eben unsere Inhouse-Produktion. Und deswegen sind wir da ganz happy.
Ja. Das heißt, wie kann man sich das dann vorstellen bei euch? Also ihr habt da einerseits irgendwie auch Forscher oder die dann tatsächlich an der Rezeptur der einzelnen Produkte arbeiten. Das wird dann weitergegeben und da ist dann wirklich auch direkt das Lager angeschlossen.
Ja.
Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also man muss sich vorstellen, dass das Unternehmen und die Plattform ist eine Zusammensetzung aus Shared Service Center. Das heißt, ich habe beispielsweise die Idee, jetzt eine Marke und ein Sortiment zu entwickeln für Haarpflege. Dann kann ich die einzelnen Teams und eben Shared Service Center ansprechen und sagen, von euch bräuchte ich Formeln, weil ihr seid die Forscher. Von euch bräuchte ich Inhaltsstoffe und Packaging, weil ihr seid das Procurement und Supply Chain Management Team. Von euch bräuchte ich Design und Copy und so, weil ihr seid das Design und Brand Management Team. Und so weiter und so weiter. Und dann irgendwann sind die ersten Haken gesetzt und man spricht zum Beispiel mit Procurement und Supply Chain Management und sagt, ich bräuchte x-tausend davon und da so und so viel davon.
Was sind so Mengen, die ihr produziert ungefähr pro Produkt? Was kann man sich da vorstellen?
Wir können sinnig alles zwischen 1.000 bis unendlich.
Okay. Ja. Und die meisten, was sind da so die gewöhnlichen Stückzahlen? Jetzt für euer, weiß ich nicht, so ein Standardprodukt von, was nehmen wir da mal?
5.000 vielleicht.
5.000? Ja. Okay.
Es ist sogar teilweise aufwendiger, wenig zu produzieren als viel.
Ah ja, okay. So.
Und ich habe dann die Möglichkeit, meine einzelnen Stationen abzuklappern und kriege meine einzelnen Lego-Bausteine, um alles irgendwo hinzustellen und zusammenzustecken. Und für diesen Prozess brauche ich so ungefähr 8 bis 12 Wochen. Und der ist natürlich ein bisschen einfacher und dankbarer, wenn erstens alles an einer Stelle ist, wenn man irgendwie kurze Wege hat, eingespielt ist, gute Workflows hat, was die Software anbetrifft oder eben ja die Kommunikation und vor allen Dingen auch sogar vor Ort produzieren kann. Und dann, wenn man das alles zusammengesteckt hat, macht das viel Spaß.
2019 oder so hattet ihr auch noch so eine Kooperation mit einer Behindertenwerkstatt. Habt ihr die immer noch?
Ja.
Also arbeitet
ihr? Ja, da geht es um Konfektionierung, Verpackung zum Beispiel. Da geht es aber auch mal um besondere Mengen, die wir gemeinsam machen wollen. Und das ist im Prinzip eine sehr schöne Zusammenarbeit und Symbiose. Hat auch seine Vor- und Nachteile. Und wir gucken, dass wir eben im richtigen Moment uns für die Zusammenarbeit entscheiden. Ja.
Was sind da die Vor- und die Nachteile?
Die Vorteile sind zum Beispiel, dass man sehr flexibel ist in der Zusammenarbeit und auch gerade so Spezialfälle ganz gut klappen gemeinsam. Die Nachteile sind, dass man natürlich immer eine hohe Sicherheit gewährleisten muss. Das ist im Rahmen von Inklusion nicht unbedingt immer abbildbar. Und deswegen entscheiden wir da letztlich fallweise, ob es möglich ist oder nicht. Ja.
Das heißt, die gehören fest zu eurem Team oder werden dann so dann dazugeholt, je nachdem?
Ja, es wird das nächstes immer extern, also wird da überlassen, Arbeitnehmerüberlassung ist das.
Mhm. Ja. Und wie viele sind das da ungefähr? Also wie viele seid ihr insgesamt jetzt?
Wir sind insgesamt ein Team von ungefähr 75 Leuten. Ja.
Und da gehören die Leute von der Behindertenwerkstatt dazu oder die sind da nochmal
extra? Die sind extra.
Ja. Ah, okay, alles klar. Von der Zusammenarbeit von Startups und Behindertenwerkstätten, da gibt es ja mittlerweile auch ein paar kritische Stimmen. Mhm. Hast du die Debatte auch so mitverfolgt? Was sagst du dazu?
Ja, also Inklusion muss wertstiftend sein, insbesondere für die betreuungsnotwendigen involvierten Parteien, also sowohl die Behinderten als auch die Betreuer und Sozialpädagogen, die eingespannt sind. Und es muss auch eine sinnvolle Beschäftigung sein, die sowohl irgendwo herausfordernd ist, als auch irgendwo stimulierend. Und es muss halt eben die richtige Konstellation sein. Und wir deswegen entscheiden wir das im fallweise. Und es muss für beide Seiten absolut sicher und sinnvoll sein. Und dann geht es, und wenn nicht, dann eben nicht.
Hm. Ja. So ein großer Kritikpunkt ist ja eben, dass zum Beispiel ja der Mindestlohn auch nicht unbedingt gilt für Leute mit Behinderung und dass dadurch, dass man diese Behindertenwerkstätten hat, dass ja auch so ein bisschen die vom klassischen Arbeitsmarkt sozusagen weggehalten werden. Ne? Also ich glaube, das war so ein bisschen die Kritik. Weil es gäbe ja auch noch die alternative Option, dass man die Leute vielleicht auch einfach einstellt. Mhm.
Ja, das ist für uns beides Option, definitiv.
Aber habt ihr noch nicht umgesetzt?
Es geht auf unserer Seite nicht wegen des erforderlichen Arbeitsschutzes. Zum Beispiel kann und darf ich ja gar nicht gewisse Maschinen betreiben, ohne die geschulten Leute dafür zu haben, die sonst da gar nicht rantreten dürfen, so ungefähr, inklusive mir. Ja. Und das ist eben dann, wenn es um hochautomatisierte Produktionsprozesse geht, nicht abbildbar.
Ja.
Insbesondere aus Sicherheitsgesichtspunkten.
Okay. Ja. Ich würde, glaube ich, gerne noch mal ganz kurz zurück zu dem Thema dem datengetriebenen Modell, was ihr habt. Das haben wir vorhin ja schon mal kurz angerissen, aber vielleicht können wir es ja mal an einem Produkt darstellen. Ich weiß nicht, was ist, hast du mal gerade irgendwie ein konkretes Produkt, was ihr macht?
Hunderte. Die Daten sind immer interessant.
Also nehmen wir mal zum Beispiel, weiß ich nicht, so ein Tierprodukt. Was gibt es denn da? Also ich habe jetzt selber kein Haustier. Aber also
wir gucken uns zum Beispiel an, was sind wirklich die ganz spezifischen Anwendungsfälle des Verbrauchers und seine ganz spezifische Suche. Also Beispiel.
Suche auf welchen Kanälen?
Google, also, Amazon, das sind insbesondere die uns interessieren. Zum Beispiel Hund, Langhaar, trockene Haut. Ja? Wie groß ist diese Suche im Vergleich zu Hund, Langhaar, fettiges Fell oder so? Und diese Vergleiche gucken wir uns ganz genau an und eben, wie ist ein Markt, was seine Nachfrage anbetrifft, aufgebaut? Was genau suchen Menschen? Wie oft? Wo? Wann? Was schließen sie aus und was finden sie eher positiv oder gut? Und genau so entwickeln wir dann die Produkte, weil es natürlich Sinn macht, gut Angebot und Nachfrage aufeinander zu legen.
Aber man muss ja schon mit irgendwas anfangen, ne? Also man muss ja, also du kannst jetzt nicht alle Suchen durchfiltern und sagen, ah, dieses Produkt ist anscheinend irgendwas, was die Leute suchen, sondern du musst ja schon einen Bereich haben, wie zum Beispiel Hundeprodukte, wo du dann anfängst und schaust, mit welchen Wörtern geht es und wie funktioniert es.
Genau, wir bauen im Prinzip immer eine Architektur auf und fangen mit einem Nukleus oder einem Wort an und leiten daraus eben die einzelnen Artikel und Sortimente ab, um eben auch dann das Holistische herzustellen. Also zu sagen, das ist das nahezu perfekte, vielleicht auch vollständige Sortiment für die und die Zielgruppe. Und das ist ja auch sehr dankbar als Aufgabe, weil es nimmt mir ja irgendwo auch Unbekannte weg, beziehungsweise auch Risiko weg. Es ist sogar auch so, dass ich ja am Anfang im besten Falle ein Gesamtbild über mein Sortiment kriege, als irgendwie zu spät oder irgendwie erst dann, wenn ich schon ein paar Monate draußen bin. Und so sagen wir eben, wir machen ganz am Anfang die Datenhausaufgaben. Die sind dann ein Briefing für das Projekt, was wir dann losstoßen.
Aber ihr kommt ja sozusagen andersrum, als es jetzt andere Marken oder Firmen machen würden. Also ihr sagt nicht, wir entwickeln jetzt ein Produkt und machen den Leuten Lust da drauf und die wissen vielleicht noch gar nicht, dass sie es wollen, sondern ihr geht ja wirklich, die Leute wollen das und wir erfüllen das innerhalb von wenigen Wochen und allein dadurch, dass wir den Bedarf decken, haben wir schon unseren Daseinszweck erfüllt.
Richtig, ja. Also wir sind nicht so die Fernsehspot-Leute, die dann allen nochmal sagen, du, weil der Fußballtrainer jetzt diese Gesichtslotion verwendet, solltest du es auch machen, sondern wir gucken uns eben an, was sind die Nachfragen, die da sind. Wir gucken uns auch an, sind die langfristig, sind die kurzfristig. Wir gucken auch da auch uns an, gibt es eine Unterdeckung, sprich, gibt es viel Nachfrage und wenig Angebot? Oder viel Angebot, wenig Nachfrage, dann machen wir es natürlich nicht. Und insofern wollen wir jetzt nicht unbedingt im Mediabudget denken im ersten Moment, was dann notwendig ist, um das in alle Köpfe zu bringen, sondern wir sagen eher, wir gucken eben uns an, was wird gesucht, was Bedarf und liefern dafür das Angebot.
Aber man könnte es ja auch umdrehen und sagen, wenn alles komplett datengetrieben ist und nach der Nachfrage geht, geht es ja auch gar nicht mehr so darum, cool zu sein als Marke, weil man ja einfach nur den Bedarf erfüllt.
Ja, wir unterscheiden da in unseren Markenprojekten, die wir lostreten, in der Frage letztlich, wie viel Aufwand und Liebe stecken wir in eine Marke? Oder in andere eben weniger, weil es wirklich so ein rein bedarfsgerichteter Kauf ist und gar nicht so ein Impulskauf, der vielleicht durch Emotionen ausgelöst sein soll. Und deswegen haben wir da zwei verschiedene Workstreams, beziehungsweise.
Das heißt, einmal gibt es so Love-Brands oder so ein bisschen mit bisschen mehr Markenaufbau und das andere ist dann wirklich nur reine Bedarfsdeckung über dann hauptsächlich Amazon wahrscheinlich oder was sind da eure?
Ja, wir sind immer pro Land in den normalerweise größten Kanälen. Das sind oftmals auch Marketplaces, zum Beispiel Amazon.
Aber in Deutschland ist ja eigentlich fast alles Amazon.
Genau. In Deutschland ist Amazon absolut der größte Kanal im E-Commerce. Gerade auch für Kategorien, die für uns relevant sind. Wir machen jetzt zum Beispiel relativ wenig Fashion. Da wäre es sicherlich Zalando. Und About You. Wir sagen, pro Land gehen wir in die größten Kanäle rein. Wir gehen immer Direct-to-Consumer rein. Das heißt, wir sind Seller und machen relativ wenig Großhandel online. Stationär machen wir Großhandel. Wir sind also meistens D2C. Und was wir dann machen, ist eben pro Land zu gucken, was ist die Verteilung der Kanäle, in die gehen wir jeweils rein. Und dann ziehen wir die Anzahl der Länder auch hoch. Im ersten Moment sind das 6 europäische Länder. Und dann ist es im zweiten Schritt USA, Kanada und Mexiko.
Und größter Markt ist aber Deutschland, oder?
UK sogar diesen Monat, meines Wissens.
Das heißt aber, so Marketplaces wie jetzt Amazon nimmt schon trotzdem den größten Batzen ein?
Ist pro Marke unterschiedlich, ehrlicherweise.
Okay.
Und auch über das gesamte Portfolio ist es nicht unbedingt, jetzt sind wir da, ist nicht extrem, also ist höchstens die Hälfte.
Aber so, du meinst jetzt, ihr guckt jetzt nicht so drauf, wie kann ich jetzt irgendwie einen Influencer für meine Marke werben lassen und dadurch erst den Leuten das schmackhaft machen, aber was spielt denn sonst so marketingtechnisch für euch eine Rolle? Also ich habe jetzt, glaube ich, mal geguckt, bei so paar der Brands habe ich auf Instagram gesehen, waren jetzt auch nicht die, weil es auch nicht die Riesen-Followerschaft so.
Nee, wir sind nicht so sehr in diesem emotionalen Kontext unterwegs, sondern eher beim Bedarfskauf. Dann zweitens Marketingkanäle. Wir machen bis dato relativ wenig Marketing, ehrlicherweise. Erstens. Zweitens, wenn wir Marketing machen, dann ist es typischerweise Search, also Amazon Search beziehungsweise Google Search. Dann frühestens ist es Facebook Performance, inklusive Instagram natürlich. Und wir unterscheiden eben pro Marke, was ist die Marketing-Klaviatur, die wir spielen wollen oder müssen. Weil manchmal ist es vielleicht emotional, dann ist dann irgendwo Instagram sehr wichtig, ist vielleicht ein Impulskauf ausgelöst über Instagram, Facebook oder Facebook Performance Marketing. Manchmal ist es aber eben vielleicht auch 100% Amazon und der potenzielle Käufer sucht eh schon dort oder fängt dort sowieso schon an und dann verteilen wir im Prinzip in unsere Prioritäten so, beziehungsweise Ressourcen so. Was natürlich, da gibt's auch die ganze Bandbreite, ehrlicherweise. Also manchmal ist es wirklich ausschließlich Amazon. Wir fokussieren uns im Marketing ausschließlich auf Amazon. Manchmal ist es eine Celebrity- oder Influencer-Brand, die geht ausschließlich über Instagram. Und da müssen noch nicht mal wahnsinnig viel wir für tun, sondern das ist eben gerade die Schönheit der Zusammenarbeit mit dem Celebrity, dass der Celebrity Instagram, YouTube, Fernsehen, TikTok natürlich wahnsinnig gut ist und große Reichweiten hat und diesen Part auch übernimmt und wir machen den Rest.
Das heißt, ihr nehmt euch bewusst auch ein bisschen aus dem Marketing-Game so raus.
Teilweise, ja, genau.
Ja. Aber jetzt vielleicht nochmal zu diesem, was ich vorhin meinte mit dem Cool-Sein, weil also viele, viele Marken gehen ja auch bewusst nicht auf Amazon und sagen, nee, wir gehen nicht auf Amazon, weil wir wollen uns nicht verramschen oder passt nicht zu unserem Image. Ja. So. Also ich meine, Hey Honey ist ja auch so eine Love-Brand, würde ich sagen. Also wie schafft man es denn, weil einerseits schnell zu wachsen und es gibt ja irgendwie auch sehr, sehr große Konkurrenten, wie jetzt, weiß ich nicht, Lululemon und so weiter. Und trotzdem dieses cool bleiben, sich zu erhalten?
Ja, es ist wahrscheinlich Zielgruppe sehr, sehr genau zu verstehen, sich zu identifizieren gegenseitig, sehr viel irgendwo Liebe und Detailtreue in die Marke und das Produkt zu stecken. Aber wenn es eben unterschiedliche Kanäle sind, die jeweils wichtig sind, dann muss ich das respektieren. Ich finde immer, die einfachste Gretchenfrage ist in dem Kontext, wann warst du in deinem Leben mal auf der Webseite von einem Waschmittel oder von einem Softdrink? Im Zweifel noch nie, ja? Weil da ist der Kanal, der relevanteste Kanal, sowohl fürs Marketing als auch für die Transaktion, ist vielleicht stationärer Handel. Ja? Also muss ich akzeptieren, da muss mein Fokus sein. Wenn es aber vielleicht um Beauty geht oder um Fashion geht, ja, da bin ich im Prinzip die ganze Zeit als Konsument auf dem Instagram-Profil der Marke oder der Webseite der Marke. Mit anderen Worten, da muss ich als Marke dort meinen Fokus setzen. Und das eben genau so entscheiden wir fallweise pro Marke, wo wir gut sein müssen. Weil dem Kunden zu erklären, ja, nee, das Thema kannst du jetzt nicht auf Amazon kaufen, obwohl du es dort am liebsten kaufen würdest, sondern musst du über irgendwie meinen Online-Shop kaufen oder über den stationären Handel und dann müsstest du dich bitte in den Bus setzen und dahin fahren. Das werden wir wahrscheinlich gar nicht machen wollen, sondern wir wollen eher akzeptieren, wo ist Kunde oder potenzieller Kunde und dort sind wir dann wir.
Das heißt, mit Hey Honey würdet ihr auch nicht auf Amazon gehen?
Nein, genau.
Weil es keinen Sinn macht. Ja. Ja. Und gleichzeitig, wenn wir jetzt Thema Beauty, hattest du jetzt gerade angesprochen, da macht ihr da auch eigene Online-Shops oder ist es so Vertical Commerce gar nicht so ein...
Doch. Also bei Beauty sind wir Thema. Also erstmal auch in mehreren Kanälen. Das ist dann zum Beispiel Douglas, Flaconi, eigener Online-Shop, Instagram Commerce, vielleicht auch teilweise Amazon. Und eben auch wieder die Frage, wo spielt die Musik, in welchem Kanal, und dort sind wir dann.
Ja, und ihr habt das ja jetzt 2017, glaube ich, gestartet, ne? Also du und dein Mitgründer gemeinsam. Ja. Und seid jetzt ja, haben wir ja gerade schon besprochen, was ihr jetzt für Mengen umsetzt, aber ihr habt anfangs, seid ihr mit eigenem Kapital gestartet oder habt ihr, hattet ihr schon irgendwelche Investoren drin?
Nein. Nee.
Ja. Und mittlerweile?
Wir haben mittlerweile einen VC dabei, der uns geholfen hat zu wachsen und auch weiter Red Alpine und der natürlich uns auch die notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt hat, um beispielsweise Produktionskapazitäten zu schaffen. Wir haben auch einen großen Umzug gemacht, zum Beispiel Team weiter aufgebaut, internationalisiert, mehr Marken und Produkte entwickelt. Und das war also jetzt waren die letzten 12 Monate. Nicht ganz. Ja, und jetzt stehen die nächsten Schritte an.
Das heißt, ihr seid interessiert, noch weitere Investoren an Bord zu holen?
Potenziell, ja.
Potenziell. Okay. Ja. Dann hören wir bald davon. Würdest du sagen, du bist der neue Ralf Dümmel?
Ja, wir sind keine Händler, sondern wir haben immer Marke und Produkt komplett in-house irgendwo entwickelt und abgebildet. Wir sind keine Händler von Fertigware. Das ist der eine große Unterschied. Der zweite große Unterschied, wir sind eben meistens im Bereich Consumer Goods, was streng genommen nicht die Kategorien sind, wo andere unterwegs sind. Das würde zum Beispiel Hartwaren heißen. Das hieß es früher mal so. Ich glaube, der größte Unterschied ist, dass wir uns nicht als Händler verstehen.
Okay, weil Ralf Dümmel wahrscheinlich die Sachen auch sourced, aber dann eben alles außerhalb produziert und dann handelt damit einfach. Ja. Okay. Also mein Dümmel-Vergleich hinkt ein wenig, obwohl ihr beide aus Hamburg kommt. Immerhin.
Es ist natürlich eine Parallele. Das irgendwo, es hat jeweils Vor- und Nachteile, ganz klar. Und wir glauben, dass irgendwo es ist langfristiger beziehungsweise nachhaltiger, wirklich originär Marken und Produkte zu entwickeln, beziehungsweise auch das ganze IP, also sprich Formel und so weiter und Spezifikationen in-house zu haben und zu halten und eben nicht angewiesen zu sein auf Lieferanten oder auch zum Beispiel nicht das Risiko zu haben, dass mich vielleicht auch Parteien, die in dem Spielchen involviert sind, auch aus der Wertschöpfungskette einfach rausnehmen, weil ich nur Händler bin. Ist ja auch so, dass zum Beispiel ganz große Händler, also die vor allem die ganz, ganz großen, also so ein Amazon oder eine Schwarzgruppe oder sowas, die nehmen ja auch ganz gerne mal den Händler aus der Wertschöpfungskette raus und haben dann plötzlich ein eigenes Sourcing-Büro in Asien oder so. Und in diese Falle wollen wir eigentlich nie reinlaufen und deswegen sind wir keine Händler.
Aber ich meine, indem ihr auf Amazon seid, macht ihr euch ja auch wiederum von der Plattform abhängig. Also ganz raus aus diesem Abhängigkeitsverhältnis kommt man ja trotzdem nicht.
Nee, ganz raus nicht, aber zum Großteil. Und es ist ja auch so, wenn man als Seller auf Amazon unterwegs ist, aber eben nicht nur Artikel handelt, sondern eigene Artikel hat, dann hat man eine ganze Menge Kontrollmöglichkeiten und sitzt auch wirklich am längeren Hebel. Wenn ich eben Großhändler wäre und an andere Händler verkaufe, damit die dann an den Endkunden verkaufen, ist wahrscheinlich die Situation eher sogar ein bisschen schwieriger. Also wir fühlen uns bei Direct-to-Consumer zu Hause und machen das eben entweder ganz direkt über E-Commerce oder über Marketplaces als Seller. Wenn es B2B-Potenziale gibt oder Anfragen, dann ja auch, aber wir kommen originär aus Direct-to-Consumer und werden das auch bleiben.
Diese White-Label-Lösungen, was machen die ungefähr für einen Anteil aus bei euch? Also wie viel Prozent des Umsatzes kommt von solchen?
Also B2B insgesamt ungefähr ein Drittel und White-Label davon nochmal so ein Viertel ungefähr. Also ein Zwölftel,
okay,
wenn ich richtig spreche.
Gut. Ja. Alles klar. Wir sind fast schon am Ende angekommen. Ich habe zum Schluss noch ein paar schnelle Entweder-Oder-Fragen für dich vorbereitet.
Cool.
9-to-5 oder Nachtschicht?
9-to-5.
E-Mails am Wochenende oder Rechner zu?
Rechner zu, am liebsten.
Allein gründen oder im Team?
Team.
Seriengründer oder Langzeitchef?
Langzeitchef.
Kopieren oder selbst erfinden?
Selbst erfinden.
USA oder China?
Auf was ist das bezogen?
Allgemein.
Ich enthalte mich.
Erste Assoziierte. Okay.
Einmal, ich habe so viel Diskussion sowieso. Passt. Da muss ich mich auch noch mitmachen.
Okay. Wie kaufst du privat ein? Offline oder online?
Online.
Bar oder mit Karte?
Karte.
Geld anlegen oder ausgeben?
Anlegen.
ETF oder Immobilien?
ETF.
Yoga oder Fitness?
Beides. Aber es ist verboten, das zu sagen.
Lass ich dir durchgehen.
Okay, danke.
Gut. Mikromanagement oder Selbstmanagement?
Selbstmanagement.
Zuckerberg oder Bezos?
Bezos.
Apple oder Google?
Google.
Zebra oder Einhorn?
Zebra.
Venture Capital oder Bootstrapping?
Eine gesunde Mischung aus beidem.
Ah, zum zweiten Mal beides sagen. Na gut, weil es die letzte Frage ist, kriegst du das auch noch. Okay, hast du noch einen Tipp für uns, welche spannende Person aus der Startup-Szene wir uns als nächstes in den Podcast holen sollten?
Michi Adelt.
Okay, schreibe ich mir auf. Sehr gut.
Und Porto.
Dann, ja.
Noch jemanden?
Also eine reicht, außer du hast noch jemanden, den du noch loswerden
willst. Nils Regge.
Okay. Jetzt muss ich aber Schluss machen hier, bevor meine Liste zu lang wird. Alles klar. Sebastian, vielen Dank, dass du da warst und dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen.
Danke dir.
Und genau.
Danke dir.
Bis bald.
Hat Spaß gemacht. Danke dir.
Und falls ihr auch noch einen Tipp habt, wen wir so in den Podcast einladen sollten, dann schreibt uns sehr gerne an redaktion@gründerszene.de. Und über Feedback zu den Folgen freuen wir uns natürlich auch. Mein Name ist Sarah Heuberger und wir hören uns beim nächsten Mal.